Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Nachricht aus Simbabwe kam heute Morgen rein. Das Militär hat dort die Kontrolle übernommen und Langzeitpräsident Robert Mugabe unter Hausarrest gestellt. Ein Militärsprecher erklärte im Fernsehen, es handle sich nicht um einen Putsch.
We wish to make it abundantly clear that this is not a military takeover of government.
Doch was ist es dann? Und was sind die Hintergründe? Damit beschäftigen wir uns gleich zu Anfang hier im Update. Ich bin Jakob Vogel, guten Abend.
Update.
Seit 37 Jahren ist Robert Mugabe der Herrscher von Simbabwe. Aber jetzt ist der Machtkampf um seine Nachfolge offenbar eskaliert. Am Morgen riegelten Soldaten den Amtssitz des Präsidenten und das Parlament ab. Im Fernsehen erklärte ein Militärsprecher, man putsche nicht, man wolle lediglich Kriminelle verfolgen.
This is not a military takeover. We are only targeting criminals.
Robert Mugabe, der langjährige Herrscher in Simbabwe, wurde unter Hausarrest gestellt, sagte zumindest Südafrikas Präsident Jacob Zuma nach einem Telefonat mit Mugabe. Das Militär hat angekündigt, die Führung nach ihrer Aktion wieder zurückzugeben. In der Zwischenzeit wurde der Finanzminister festgenommen. Unbestätigten Berichten zufolge sollen auch andere Minister in Gewahrsam gekommen sein. Südafrika schickte zur Vermittlung seine Verteidigungsministerin in die Hauptstadt Simbabwes nach Harare. Der südafrikanische Präsident Zuma appellierte im Fernsehen an alle Beteiligten, die Krise friedlich zu lösen.
We are hoping that this situation is going to be controlled, so that peace and stability comes back to Zimbabwe.
Die Botschaften anderer Länder, darunter die USA oder auch die Deutschlands, riefen ihre Bürger in Simbabwe auf, sich ruhig zu verhalten und zu Hause zu bleiben. In Simbabwe hat sich der Machtkampf um die Nachfolge von Mugabe seit letzter Woche zugespitzt. Ambitionen auf das Präsidentenamt haben seine Frau Grace und der langjährige Vizepräsident Mnangagwa. Der ist mit dem Militär gut vernetzt, aber letzte Woche von Mugabe aus seinem Amt gejagt worden. Das gefiel dem Militär nicht und es drohte schon am Montag einzuschreiten. Jetzt hat die Armee ernst gemacht. Was allerdings kommen soll, ist unklar, sagt auch Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan-Philipp Schlüter.
Es heißt, das Militär wolle eine Übergangsregierung schaffen. Zu der sollen neben dem bisherigen Vizepräsidenten auch Oppositionspolitiker gehören. Bestätigt ist das noch nicht. Die Militärmachthaber haben sich noch nicht offiziell zu ihren Plänen geäußert.
In Simbabwe galt der 93-jährige Mugabe bisher als unumstößlicher Herrscher. Er regiert dort seit 1980 und hat einmal gesagt, nur Gott würde ihn abwählen können. Sein Land hat er in den letzten 37 Jahren allerdings enorm heruntergewirtschaftet. Früher galt Simbabwe als die Kornkammer Afrikas, inzwischen zählt das Land auf dem UNO-Index zu den ärmsten der Welt. Daran, sein Amt abzugeben, hat Mugabe auch in letzter Zeit noch nie öffentlich gedacht, auch wenn er kaum mehr alleine gehen kann. Im Gegenteil, 2018 will er sich für eine weitere Amtszeit bewerben.
Was sonst noch wichtig war?
Vor allem den kleineren und schwächeren Staaten sind wir den Erfolg dieser Konferenz schuldig. Klimaschutz ist auch eine Frage, meine Damen und Herren, der globalen Gerechtigkeit.
Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute auf der Klimakonferenz in Bonn gesagt. Dort legen die Länder ab heute konkret fest, wie die Klimaziele von Paris erreicht werden sollen. Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte in ihrer Rede, wie wichtig die Reduzierung der Kohlekraft sei, damit Deutschland seine Klimaziele erreichen kann. Sie sagte, insbesondere die Braunkohle werde einen wesentlichen Beitrag leisten müssen. Merkel forderte aber auch die anderen Teilnehmerländer auf, einen Beitrag zu leisten.
Es heißt jetzt, unseren Worten auch Taten folgen zu lassen. Wir in Deutschland werden uns mühen, auch wenn das viele Kontroversen hervorruft. Und deshalb bin ich auch nicht leichtfertig, wenn ich anderen sage, tut etwas.
Eine konkrete Aussage zum Kohleausstieg traf Merkel nicht. Die Frage gehört zu den am meisten umstrittenen Themen in den Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition. Frankreichs Präsident Macron kündigte in seiner Rede auf der COP an, mehr Geld für den Weltklimarat locker machen zu wollen. Er wünsche sich, dass Europa an die Stelle der USA trete. Die US-Regierung hatte angekündigt, die Forschung zum Klimawandel nicht mehr fördern zu wollen. Das russische Parlament hat ein Gesetz durchgewunken, mit der alle aus dem Ausland finanzierten Medien als ausländische Agenten eingestuft werden könnten. Das Ganze ist eine Reaktion Russlands auf einen Streit mit den USA. Dort hatte das US-Justizministerium den russischen Auslandssender RT gezwungen, sich als ausländischer Agent zu registrieren. Der Sender hatte schließlich nachgegeben und das gemacht. In Russland bedeutet das neue Mediengesetz, dass sich beispielsweise jede Zeitung oder jeder Fernseh- und Radiosender, der Geld aus dem Ausland bekommt, gezwungen ist, sich registrieren zu lassen. So könnte zum Beispiel auch der deutsche Auslandssender Deutsche Welle als Agent eingestuft werden. Die Bundesregierung kritisiert das neue Gesetz. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, es sei völlig inakzeptabel, wenn deutsche und europäische Medien neuen Beschränkungen unterworfen werden sollten. Schon seit 2012 gibt es in Russland ein ähnliches Gesetz für Nichtregierungsorganisationen. Seitdem mussten viele NGOs schließen, weil ihnen das Geld ausgegangen ist. In Deutschland gibt es so viele Polizisten wie seit 20 Jahren nicht mehr. Aus Sicherheitskreisen heißt es, dass letztes Jahr über 270.000 Beamte in Deutschland im Dienst waren. Vor 10 Jahren waren es 10.000 weniger. Das absolute Personaltief war 2006. Danach stieg die Zahl der Polizisten insgesamt wieder an, allerdings nicht überall. In fast allen neuen Bundesländern sank die Zahl der Beamten. Dafür stieg sie in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen besonders stark an. In der Metall- und Elektroindustrie laufen seit heute Tarifverhandlungen. Es geht um die Gehälter und Arbeitsbedingungen von knapp 4 Millionen Beschäftigten. Die Gewerkschaft IG Metall fordert 6% mehr Lohn und die Möglichkeit, dass Angestellte die Arbeitszeit zeitweise reduzieren können. Ann-Kathrin Horn aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion erklärt, wie das gehen soll.
Das sieht dann so aus. Mitarbeiter sollen ihre Arbeitszeit für maximal 2 Jahre flexibel nach unten verringern können. Zum Beispiel statt 35 Stunden pro Woche nur noch 28 Stunden pro Woche arbeiten. Aber ohne diese komplette Lohndifferenz dann zu verlieren. Also die Unternehmen sollen Zuschüsse zahlen zum Beispiel, wenn Menschen die Arbeitszeit reduzieren, um sich um Kinder zu kümmern oder um pflegebedürftige Angehörige.
Die Arbeitgeber wehren sich dagegen und sagen, das würde den Fachkräftemangel verschärfen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
LLAP schreibt bei tagesschau.de, die Forderung ist verrückt. Neue ausgebildete Fachkräfte sind nicht so schnell zu finden. Den etwas kleineren Betrieben des Mittelstands bricht das den Hals. User Heizdecke sieht das ähnlich. Arbeitszeitverkürzung bei gleichzeitigem Lohnausgleich ist schon sehr seltsam. Wenn der Herr gern mehr Zeit im Privaten will, dann soll er doch verkürzt arbeiten. Und ja, dann hat er weniger Geld am Ende des Monats. Die Unternehmen können die Mitarbeiter ja nicht backen, die dann die restliche Arbeit machen. Es gibt aber auch viele, die eine kürzere Arbeitszeit gut fänden. Weltenbummler 7 schreibt, nicht nur für Familienväter und Schichtarbeiter gibt es ein Leben neben dem Job. Wer aktiv um körperliche Gesundheit, Geist und Freundeskreis bemüht ist, wird es schwer haben, in Vollzeitarbeit und dem täglichen Pendeln zur Arbeit noch genügend Ausgleich zu finden, um gesund alt zu werden. Es scheint auch eine der essentiellen Fragen des 21. Jahrhunderts zu sein, was sich eine Gesellschaft leisten will und kann. Konservator Educatus meint, selbstverständlich müssen gerade die Arbeitnehmer von der zunehmenden Automatisierung und vom wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen profitieren. Daher halte ich eine Reduzierung der Arbeitszeit für dringend überfällig. Viele betroffene Arbeitnehmer haben sich bereits mit Ausbeutung abgefunden und sogar identifiziert. Das zeigen auch die Kommentare hier.
Was noch wichtig wird.
Können CDU, CSU, FDP und Grüne miteinander regieren oder können sie nicht? Das versuchen die 4 Parteien seit fast einem Monat in den Sondierungsgesprächen herauszufinden. Und morgen soll nun feststehen, ob es reicht für Koalitionsverhandlungen. Dann endet die selbstgesteckte Frist der Jamaika-Sondierer. Richtig viel Einigkeit gibt es zwischen den Parteien noch nicht. Vor allem CSU und Grüne behaken sich weiter. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer heute Morgen.
Ich bin dagegen, dass ständig die CSU irgendwie in die Blockade-Ecke gestellt wird. Das Problem bleibt, dass es Punkte gibt, wo die Grünen auf der Bremse stehen und einfach Realitäten nicht anerkennen wollen.
Große Differenzen gibt es nach wie vor bei den Themen Verkehr, Klima und Migration und Finanzen.
Und sonst in der Welt?
40.000 Kinder arbeiten im Kongo unter gefährlichen Bedingungen in Minen, um Kobalt abzubauen, das Mineral, das in den Akkus aller Smartphones enthalten ist. Diese Zahl hatte Amnesty International schon im vergangenen Jahr bekannt gegeben. Jetzt schlägt die Menschenrechtsorganisation wieder Alarm, denn auch immer profitieren Unternehmen aus der ganzen Welt von dieser Kinderarbeit. In einem neuen Bericht nennt Amnesty International große Konzerne wie Apple, Samsung oder Sony, aber auch deutsche Autobauer wie BMW, Daimler und VW, für deren Produkte tausende Kinder ihr Leben und ihre Gesundheit riskieren. Laut Amnesty International sei aber keines der 29 untersuchten Unternehmen seinen Pflichten nachgekommen, Menschenrechtsverletzungen zu melden oder zu verhindern. BMW und Daimler erklärten, man nehme den Bericht ernst. Das russische Verteidigungsministerium wollte Beweise vorlegen, dass die USA IS-Kampfeinheiten in Syrien schützen. Das aber ging nach hinten los. Das angebliche Beweisfoto, das das russische Verteidigungsministerium in sozialen Netzwerken verbreitet hatte, ist nämlich nichts anderes als ein Screenshot aus einem Computerspiel. Russland hatte das Foto am Dienstag auf Facebook und Twitter veröffentlicht. Neben vielen anderen Usern merkte auch die Menschenrechtsorganisation Conflict Intelligence Team, dass das Foto einen Ausschnitt aus einem Kriegsspiel zeigt. Kurz danach löschte das Verteidigungsministerium die Bilder und sprach von einem Fehler eines Mitarbeiters. Trotzdem bleibt das Ministerium bei seinen Vorwürfen und ersetzte das Beweismaterial durch neue Fotos, die eine angebliche Zusammenarbeit der USA mit dem IS beweisen sollen. Auch mit einem Augenzwinkern dürfen in Ägypten keine abfälligen Bemerkungen über das Land gemacht werden. Das bekommt gerade die Sängerin Shireen zu spüren. Gegen sie hat der Berufsverband ein Auftrittsverbot verhängt. Der Grund: Die Künstlerin hatte auf der Bühne einen Song mit einer Zeile über den Nil performt. Darin heißt es in etwa: Hast du jemals aus dem Nil getrunken? Auf die Frage eines Fans, ob sie dieses Wasser selbst mal probiert habe, antwortete Shireen, sie wolle keine Bilharziose bekommen. Das ist eine tropische Infektionskrankheit, die von Parasiten übertragen wird. Jetzt hat der Berufsverband die Konsequenzen gezogen mit der Begründung, die Sängerin habe den Nil und damit ganz Ägypten beleidigt.
Wissensnachrichten.
Bio für alle geht. Das behaupten Agrarwissenschaftler aus der Schweiz. Sie haben ausgerechnet, ob die Lebensmittel, die man über Biolandwirtschaft anbauen kann, ausreichen, um die ganze Welt zu ernähren. Und zwar auch im Jahr 2050, wenn die Weltbevölkerung auf über 9 Milliarden angestiegen ist. Und theoretisch geht's. Aber wie muss das praktisch aussehen? Sabrina Loy aus den Wissensnachrichten hat sich die Studie angeguckt. Einfach aus allen konventionellen Anbauflächen jetzt Bio-Anbauflächen machen, das ist wahrscheinlich nicht die ganze Lösung.
Nee, so einfach geht das leider nicht. Weil Bio-Anbau nicht ganz so produktiv ist wie konventionelle Landwirtschaft, bräuchte man knapp 30% mehr Anbaufläche. Da Ackerflächen aber jetzt schon knapp werden, ist das keine wirkliche Lösung.
Okay, wie sieht die richtige Lösung aus?
Ja, wir müssen unser Verhalten ändern. Als erstes müssten die Lebensmittelabfälle um mindestens die Hälfte reduziert werden. Vor allem in den reichen Industrienationen wird ja viel weggeschmissen. Aber auch in den Entwicklungsländern landen viele Lebensmittel im Müll, einfach weil sie auf dem Weg zum Markt vergammeln. Da muss also an den Transport- und Lagerbedingungen gearbeitet werden. Die zweite Bedingung ist, dass Tierfutter nicht mehr auf den Flächen angebaut wird, auf denen Nahrung für uns Menschen angebaut werden darf. Das heißt auch, dass insgesamt weniger Tierprodukte und damit auch Fleisch auf den Tisch kommen dürfte.
Ganz klar ausgedrückt, wir müssten also unsere Ernährung umstellen.
Ja, genau. Also die Forscher haben ausgerechnet, dass der Anteil an Proteinen, die wir durch tierische Produkte aufnehmen, von momentan 38 auf dann 11% sinken würde. Die Proteine müssten also woanders herkommen, zum Beispiel von Hülsenfrüchten wie Bohnen oder Linsen. Deren Anteil an den Anbauflächen müssen laut den Schweizer Agrarwissenschaftlern entsprechend erhöht werden.
Wir haben ja gesagt, Bio kann uns theoretisch alle satt machen. Wie realistisch ist die Theorie der Agrarwissenschaftler denn überhaupt?
Ja, das hängt davon ab, wie stark und wie schnell wir uns darauf einlassen, gewisse Abstriche zu machen, also beispielsweise weniger Fleisch zu konsumieren. Das könnte aber problematisch sein, weil vor allem in den bevölkerungsreichen Ländern China und Indien der Fleischkonsum in den letzten Jahren immer weiter zugenommen hat. Also ohne, dass wir als Verbraucher etwas ändern, bleibt die Theorie am Ende eben auch nur Theorie.
Wir bleiben mal bei Lebensmitteln, schwenken jetzt aber von Bioprodukten auf Nüsse um. Das sind ja regelrechte Kraftpakete, reich an wertvollen Fettsäuren, Mineralstoffen und Vitaminen. Und US-Forscher haben jetzt rausgefunden, wie unser Gehirn von Nüssen profitiert. Wie sind die denn dabei vorgegangen?
Die haben die Hirnströme von Probanden gemessen, während die verschiedene Nusssorten gegessen haben. Und dabei kam raus, dass die jeweiligen Nüsse die Gehirnwellen unterschiedlich stimulierten. Pistazien stärkten zum Beispiel den Wellenbereich, der fürs Lernen, für die Wahrnehmung und bestimmte Schlafphasen wichtig ist. Erdnüsse stimulierten vor allem den Bereich, der mit dem Immunsystem, Heilungsfunktionen und Tiefschlaf im Körper in Verbindung gebracht wird.
Anderes Thema, für uns Menschen spielt es ja immer wieder eine Rolle, ob man Rechts- oder Linkshänder ist. Aber auch in der Tierwelt gibt es eine Präferenz für eine Körperseite, zum Beispiel beim Buntbarsch. Und da geht es jetzt nicht darum, ob er Links- oder Rechtsflosser ist.
Nee, es geht darum, dass sein Maul asymmetrisch ist, je nachdem, ob er auf der linken oder der rechten Seite frisst. Das liegt daran, dass sich Buntbarsche von Schuppen anderer Fische ernähren und dafür von links oder rechts an den Beutefisch heranschwimmen, um zu knabbern. Biologen der Uni Konstanz haben jetzt untersucht, ob diese Präferenz für eine Seite auch im Gehirn der Barsche festzustellen ist. Und siehe da, Die Asymmetrie des Maules stand in direktem Zusammenhang mit einer Asymmetrie der Gehirnhälften. Hinzu kam eine unterschiedliche Aktivität von Genen in den beiden Gehirnhälften, je nach Seitenpräferenz. Die Forscher hoffen, dass diese Erkenntnisse helfen, die Ursachen für Links- und Rechtshändigkeit beim Menschen besser zu verstehen.
Vielen Dank für die Wissensnachrichten, Sabrina Loy.
Wetter.
Der Sternenhimmel liegt hinter einer dicken Wolkendecke. Im Norden kann es auch in der Nacht regnen, sonst in vielen Regionen neblig. Die Temperaturen sinken auf 8 bis minus 5 Grad. Morgen wird es wieder herbstlich trüb mit vielen Wolken und Temperaturen von maximal 5 bis 11 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.